Wer den Erfolg von SEO nur an Klicks misst, hat SEO nicht richtig verstanden. Es wird eine Welle unternehmerischer Fehlentscheidungen geben. Entweder du bist jetzt dabei und wirst von der AI genommen, sozusagen, oder du bist nicht dabei. Und dann ist da auch nichts. Dann 0 mal 50% ist auch null. Lasst uns SEO-Budgets kürzen. Und das wird vielen Unternehmen schaden. Wir sind aktuell noch in einer Phase, in der halluziniert wird. Deswegen ist es auch so eine schwerwiegende Fehlentscheidung, an der Stelle zu sparen.
Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Meets Technology. Hier hörst du Insights zu Digital Marketing Strategien und Technologien. Viel Spaß bei dieser Folge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Meets Technology Podcast. Mein Name ist Timon Hartung und ich habe heute mit dabei Oliver Jordanov. Wir beide sind von Voxo, einer Technologieberatung, die sich spezialisiert hat auf das Thema Suchmaschinenoptimierung und AI-SEO, AI-Search, KI-SEO und GEO, wie auch immer man es momentan nennen sollte. Und darüber reden wir natürlich heute auch und das wird richtig, richtig spannend. Deswegen viel Spaß mit dieser Episode und los geht's. Ja, heute reden wir über ein extrem spannendes Thema und zwar Organic Traffic, der immer weiter zurückgeht. Und ich denke, die meisten werden es auch schon gesehen haben. Die KI-Suche und auch KI-Systeme bieten immer mehr Antworten und ich sag mal so, klauen quasi den Traffic von der klassischen Suche. Und im gleichen Fall sieht man auch, dass Organic Traffic sich zurückzieht, teilweise sogar andere Traffic-Kanäle auch kleiner werden. Und die Frage ist, ist das überhaupt ja schlimm oder schlecht? Weil nämlich bei den meisten Firmen, die wir auch sehen, bleibt der Umsatz gleich. Das heißt, man sieht zwar, dass sich bestimmte Traffic-Kanäle verkleinern, andere wieder vergrößern und vielleicht ist auch nur eine Verschiebung des Traffics. Was aber spannend bleibt, ist, dass der Umsatz teilweise sogar steigt. Und deswegen rede ich heute mit Oliver darüber, weil Oliver ist bei uns im Team einer von denen, der sich das ganz genau angeschaut hat und vorhin auch die Zahlen komplett analysiert hat. Und da wollen wir heute mal einsteigen und euch ein bisschen mitnehmen auf die Reise, was eigentlich gerade so mit dem Organic Traffic passiert, also vor allem auch SEO Traffic passiert, der vielleicht auch schrumpfen mag bei euch im Analytics. Und wir sprechen auch hoffentlich ein bisschen darüber, was so mit Analytics in letzter Zeit passiert ist und wie überhaupt die Messbarkeit von solchen Traffic-Zahlen sich überhaupt noch einordnen lässt in dieser Zeit von Link-Guides und weniger Trackbarkeit. Deswegen herzlich willkommen, Oliver. Schön, dich zu sehen.
Timon, ganz herzlichen Dank, dass du mich heute hier hast, dass wir uns ein bisschen zu dem Thema austauschen können. Ja, du hast schon richtig gesagt, wir sehen halt immer mehr Accounts, ja, dass der Organic Traffic runtergeht. Andere Kanäle wie beispielsweise Direct hochgehen, ja, und dass aber interessanterweise Conversion, aber auch die Umsatzzahlen gleich bleiben, ja. Und das ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit, dass wir uns das heute mal ein bisschen genauer anschauen, ja.
Ja, ist ja eh schon 2021, 22, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann es war, als dieses fette iOS-Update kam von Apple. Ne? Apple hat damals, die Einleitung die Einleitung von einer großen Tracking-Veränderung eingeleitet. Und zwar haben die damals ein Update auf alle iOS-Handys gespielt, dass die nicht mehr trackbar sind. Und damit ist im Prinzip der ganze Traffic von Facebook-Ads, Google-Ads und sowas verloren gegangen in der Trackbarkeit. Und ich würde das so mal so als den Schnittpunkt sehen, wo wir wo Internet von einem extrem trackbar performance-basierten Kanal zu einem wieder nicht mehr so gut trackbaren Kanal geworden ist. Und ich glaube, die Leute, vor allen Dingen im TV, ja, die und Plakat, die haben nur in die Hände geklatscht und gesagt, ja geil, endlich ist bei denen auch immer wieder schwieriger und man lässt die Performance nicht mehr so gut messen. Organic war davon noch ein bisschen ausgespart, wobei auch da schon mal ja vor Jahren die Keywords alle rausgenommen worden sind, dass wir die Keywords nicht mehr sehen konnten, worüber die User auf die Seite gekommen sind. Und jetzt natürlich auch dort auch die UTM-Parameter und sowas, jetzt in Organic sind keine UTM-Parameter, aber dass man auch dort die Trackbarkeit verliert. Und jetzt haben wir den spannendsten Moment, würde ich mal sagen, wo wir nicht die Trackbarkeit verlieren, aber wenn wir ChatGPT fragen, hey, hilf mir doch mal, welches Hotel sollte ich buchen oder welchen Service sollte ich kaufen oder welches Produkt sollte ich kaufen, dass doch ChatGPT relativ linkgeizig ist und uns gar keine Links gibt, sondern ich würde mal sagen, gute Empfehlungen gibt, die wir dann auch weiter diskutieren können oder uns dafür entscheiden können, aber so einen richtigen Link klicken gibt es eigentlich relativ selten. Und wie hast du das gesehen? Wie sich das verhält und vor allem, wie sich das auf den Direct Traffic verhält, Oliver?
Ja, also vollkommen richtig, wie du das schon sagst, ja, dass wir eigentlich in der alten Welt, in der wir gelebt, also wir wissen jetzt, in was für einer guten alten Welt wir eigentlich haben, ne? Dass wir bei SEO eigentlich immer ganz genau unseren Erfolg nachweisen konnten, ja, und auch zu unseren Geschäftspartnern hingehen konnten und sagen konnten, guck hier, meine Aktivität hat am Ende des Tages zu einem Klick geführt, der für dich Geld wert ist, ne?
Ja.
Das geht jetzt, wie du schon sagst, das geht jetzt leider nicht mehr. Wir haben natürlich mit AI einen Paradigmenwechsel bekommen. Dadurch, dass wir in der Vergangenheit einfach das Internet als etwas gesehen haben, was uns ermächtigt hat, was die Welt liberaler gemacht hat. Ja, wir konnten aus Hunderten, aus unendlich vielen eigentlich Suchergebnissen wählen, wo wir uns weiter informieren und wo wir am Ende konvertieren oder vielleicht kaufen wollen. Das ist jetzt mit AI in eine andere Richtung gegangen. Ne? Also es wird aggregiert, es wird verkürzt, gerade auch wenn wir auch die AI-Overviews in der Google-Suche beispielsweise anschauen, ja, wo du wirklich nur in einer sehr verkürzten Form eigentlich das SERP-Ergebnis aggregiert bekommst. Ja. Ne? Dadurch wird für uns Marketer Marketing aber auch wieder binärer. Der Erfolg im Marketing wieder binärer. Ne? Also du kannst nicht starten wie in SEO auf Seite 3 oder 4 und sagen, guck, jetzt tun wir ein bisschen was, dann haben wir schon ein Schwellen-Keyword und dann tun wir, wenn das klappt, richtig Energie drauf und sind auf Platz 1 bis 5, sagen wir mal. Stimmt. Entweder du bist jetzt dabei und wirst von der AI genommen sozusagen oder du bist nicht dabei und dann ist da auch nichts, dann 0 mal 50% ist auch 0 sozusagen. Ja. Das findet nicht mehr statt. Entweder du bist dabei oder du bist nicht dabei und darauf müssen wir uns jetzt einstellen. Deswegen, es ist weniger messbar auf der einen Seite, aber ich denke, die Frage, die wir uns ja jetzt stellen müssen, können wir deswegen auf SEO verzichten aus der Sicht des Unternehmers? Ist nur spannend, weil wir jetzt keine Klicks mehr haben, am Ende der SEO-Experte nicht mehr erforderlich? Ich glaube, das führt zu weit wahrscheinlich.
Nee, es ist eine sehr spannende Betrachtung, weil natürlich die Frage, die man sich schon stellen muss, ist, wenn ein Kanal sinkt, verliert er damit automatisch, also vor allem die Frage ist ja sowieso, wenn wir uns Analytics anschauen, wie relevant sind die Zahlen aus Analytics heute noch und kann man sich darauf noch verlassen? Also das ist ja auch eine wichtige Frage, ja. Und dann, wenn man sagt, ja, ich kann mich darauf verlassen, dann kann man ja auch erst eine Bewertung ziehen, okay, was mache ich, wenn sich Wert X verändert? Ich würde das Verlassen auf Analytics sehr vorsichtig sagen, ehrlicherweise, weil die Analytics, wenn jemand auf Nein klickt im GDPR-Cookie, schon eh gar nicht mehr so viel Daten ausspielen kann oder gar keine Daten. Genauso, wir verlieren andere Tracking-Daten. Das heißt, wir können gar nicht mit Zuverlässigkeit sagen, ob ein Kanal wirklich diesen Traffic hat oder nicht. Und das ist vor allem innerhalb der gleichen Daten, lässt sich es noch vergleichen. Aber mit anderen Plattformen, die andere Zielgruppen haben, lässt sich es vielleicht gar nicht vergleichen. Ja? Der Desktop, ein Desktop-Heavy-Kunde mit einem Mobile-Heavy-Kunden zu vergleichen, geht schon gar nicht mehr, weil das Verhalten komplett anders ist. Und da frage ich mich, ist Analytics eine gute Datengrundlage? Ich würde sagen, es hat Hinweise auf etwas, was interessant sein kann. Aber die Frage ist jetzt natürlich, was machen wir? Und ich finde es eine sehr, sehr spannende Frage, die sollten wir exploren. Mit Organic, wenn Organic runtergeht, heißt es, dass der Kanal schlecht ist und wir ihn abschalten müssen? Was denkst du?
Ja, also wie du ja schon richtig gesagt hast, die Zahlen verändern sich einfach ein bisschen in Analytics insbesondere, ja. Und du hast ITP schon so ein bisschen genannt gehabt, also als Apple umgestellt hatte, ne, dass Safari keine Referrals mehr mitsendet. Das war so im Prinzip so Götterdämmerung gewesen. Ne? Das war die Zeitenwende war das ein Stück weit gewesen. Wir haben nur damals noch nicht richtig verstanden, wie weitreichend das am Ende sein könnte. Und mit AI ist es jetzt einfach so, dass dieser Effekt deutlicher sichtbar wird einfach. Idealerweise sollte es so sein, dass wenn du eben in ChatGPT klickst und du wirst dann weitergeleitet zur Webseite, dass das entsprechend in Organic auch drin landet. So sollte es idealerweise sein. Manchmal auch in Referral, aber wo es eigentlich nicht landen sollte, ist Direct. Aber genau da landet es halt hauptsächlich. Also das ist das, was wir sehen. Ne? Die Organic-Zahlen in der Google Analytics gehen krass runter, auch unabhängig, also ein bisschen abhängig von der Branche, in einen mehr, in der anderen weniger, aber auf jeden Fall landet sehr viel davon in Direct. Da sollten wir vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen in den Direct-Kanal als solchen, aber du wolltest, glaube ich, noch was sagen.
Ja, nee, ich wollte genau auf den Direct-Kanal eingehen, weil der Direct-Kanal, der war ja immer, ich würde sagen, der wurde immer stiefmütterlich behandelt, weil man hat gesagt, ja, Direct Traffic ist halt nur Brand und Navigational, ne? Aber jetzt ist die Frage, was bedeutet Direct Traffic eigentlich wirklich und ist es heute noch ein Kanal oder ist es eher ganz viele Kanäle vermischt?
Ich glaube, das ist einer der wichtigsten, der Kernpunkte, die wir heute hier ein bisschen herausarbeiten müssen einfach mal, weil schon die Bezeichnung als Direct Traffic sorgt ja dafür, dass man eigentlich denkt, das ist genau der Traffic, der in die Suchzeile oben eingegeben wurde im Direct, also im Browser, sodass die Domain eingegeben wird und ich werde direkt darin weitergeleitet. Aber wenn man sich allein schon die Dokumentation von Google zu dem Thema selbst anschaut, wird man feststellen, dass Direct, also nicht mal nur Direct Traffic ist, sondern Direct ist eine Art Auffangkanal, eine Art Auffangbucket, ja. Also wenn sozusagen für Google nicht feststellbar ist, wo der Traffic eigentlich herkam, also es nicht zuordnenbar ist zu einem anderen Topf, dann landet es im Topf Direct. Also das macht Direct zu einem Auffangkanal viel weniger, als dass es ein echter Direct-Traffic-Kanal wäre. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wie hoch ist der Anteil, würde ich sagen, echter Traffic niemals mehr als 20%. Mhm. Also dass wirklich in die Adresszeile des Browsers die Domain eingegeben wird, vielleicht 20%, tendenziell eher weniger.
Man darf ja auch nicht vergessen, die meisten Leute nutzen ja Google als Navigational Search und würden den halben Brandname nur eingeben und dann über Google springen und dann wäre es ja ein Google-Referral-Link. Also ich finde es ganz spannend, weil eigentlich ist es ein falscher Name. Direct Traffic müsste eigentlich umbenannt werden in undefined oder unkategorisiert oder sowas. Das wäre eigentlich der richtige Name dafür. Und das bedeutet ja auch, dass dieser Traffic sehr, sehr schwierig zu bewerten ist. Ja, weil der kann ja auch, und das haben wir auch, wenn wir das Thema Touchpoints uns mal anschauen, darf man ja auch nicht vergessen, die Menge der Touchpoints bezogen auf das Produkt ist natürlich auch hochrelevant. Das heißt, wenn ich ein Produkt habe, was durchaus ein paar mehr Touchpoints braucht, dann kann es sein, dass der User mich gesehen hat auf Meta-Ads, dann hat er mich in einem Online-PR-Artikel vielleicht gesehen, dann hat er vielleicht das Produkt live irgendwo mal auf der Straße oder im Fernsehen gesehen, danach hat er nochmal danach gesucht, hat auf einen Google-Ads geklickt, war ihm vielleicht in dem Moment zu teuer und dann hat er noch was anderes zu tun und kommt dann am Ende über Direct rein. Ja, also tippt es am Ende direkt ein oder geht über Navigation Search. Das ist halt so eine klassische User-Journey. Und da haben alle Marketingkanäle, und ich habe extra alle auch genannt, ja, oder die meisten, ja, die haben alle einen Touchpoint gespielt dabei. Und ist davon einer mehr oder weniger wertvoll? Und das ist ja wieder das Thema mit der Attribution, die wir auch jahrelang versucht haben zu lösen, um zu erkennen, wo müssen wir mehr Geld reintun, um dort dann mehr End-Revenue quasi rauszubekommen. Und ich glaube, das wird uns gerade viel schwieriger gemacht, dadurch, dass wir gar nicht mehr Attribution machen können, weil wir die Tracking-Daten nicht mehr haben. Und ja, ich meine, wenn man zurückschaut, bevor es Internet gab, ich glaube, die großen Firmen, so wie Mercedes, VW und auch natürlich andere Firmen, haben, glaube ich, verstanden, dass sie diese Touchpoints aufbauen müssen, auch wenn sie nicht alle messen können.
Genau, das ist im Prinzip ein Ausfluss auch dieser Ermächtigung des Konsumenten, die wir auch anfangs ein bisschen angesprochen hatten, ja, über die größere Auswahl an Kaufmöglichkeiten beispielsweise. Das hat natürlich im Ergebnis auch zu mehr Touchpoints geführt, weil wir natürlich heute auch nochmal auf einer zweiten oder dritten Webseite recherchieren, ob das, was wir auf der ersten gelesen haben, wirklich valide ist, dass wir das verifizieren. Und so kommen diese ganzen unterschiedlichen Touchpoints. Auch wenn wir 2-3 Jahre zurückdenken, gab es auch so ein bisschen diese Snowball-Technik, wo man gezielt Social-Media-Werbung mit Paid-Google-Werbung und genau. SEO verbunden hat, dass du extra möglichst viele Touchpoints coverst, damit du so oft wie möglich bei dem Interessenten immer wieder den Weckruf bringst und immer wieder in Erinnerung rufst, so dein Produkt, dein Angebot. Also da machen wir es uns zum Nutzen, aber auf der Tracking-Seite, auf der anderen Seite müssen wir auch verstehen, dass das eben Herausforderungen bringt. Ja. Also was ist wirklich noch organisch? Ja, oder was ist wirklich noch organischer Erfolg? Und wir haben in der Vergangenheit eben auch oft gesagt, wenn wir SEO machen, wenn wir SEO-Performance-Marketing machen, ist es ja auch immer, zahlt ein bisschen auch auf die Brand ein. Ich glaube, so mittlerweile retrospektiv haben wir da wahrscheinlich auch untertrieben, weil wir uns so viel über diesen Performance-Effekt gefreut haben, haben wir manchmal untertrieben den Einfluss, den wir auf die Brand haben, den Einfluss, den wir auch auf die Paid-Media-Preise beispielsweise haben oder Paid-Ads-Preise haben. Ne? Also wenn du gutes SEO machst, zahlt sich das ja auf günstigere Klickpreise am Ende aus. Also da kommen noch viele Faktoren dazu, wo SEO eine positive Wirkung hat, die wir in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen vernachlässigt haben, weil es so gut trackbar gewesen ist. Ich würde gerne noch 2 Sachen in die Diskussion einbringen. Einmal, die Sache wird ja noch komplizierter, wenn wir auch noch bedenken, dass beispielsweise der SEO-Impact im Direct-Bestandstraffic nochmal ein anderer ist als der SEO-Impact im Delta des Direct Traffic ist. Mhm. Also in einfacheren Worten ausgedrückt, ja, ich habe einen gewissen bestehenden Direct Traffic, der jeden Monat reinkommt. Da habe ich einen gewissen SEO-Impact, aber der SEO-Impact ist natürlich größer bei meinem Delta, bei dem monatlichen Mehr, das auf das Direct draufkommt. Ne? Und da haben wir dann auch nochmal Tracking-Herausforderungen, oder ich will es nicht Tracking-Herausforderungen nennen, aber so Erfolgsverständnis-Herausforderungen. Und wie können wir denen in Zukunft begegnen? Ich denke, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Wir müssen einfach neue KPIs definieren. Mhm. Also einmal aus der Google Analytics Welt herauskommend, dass wir eben, wenn wir KPIs, die zum Beispiel über Organic Search in der Vergangenheit definiert waren, in Zukunft einen Teil des Direct Traffics mit einbinden müssen. Das ist sauber dokumentiert. Also es gab genug Untersuchungen von Ahrefs, von SEMrush, also von allen großen Keyword-Searchern, wie hoch der Anteil von Organic wahrscheinlich im Direct-Kanal ist, also die Fehlattributionen. Und hier sprechen wir von Quoten 50-90%, ja, je nach Branche. Und zweitens können wir eben auch, du und ich, wir arbeiten ja intensiv auch an den AI-Audits hier bei Voxo, dass wir über die AI-Audits und über die Erfahrungen, die wir hier gesammelt haben, eben auch saubere KPIs definieren müssen, die gezielt schon auf diese Erkenntnisgewinn-Entität AI-Search abzielen, wie ich dort eben sichtbar werde, wie ich die Sichtbarkeit dort messen kann. Und ich glaube, das sind die KPIs, mit denen wir in der näheren Zukunft den Erfolg am ehesten abbilden können werden.
Ja, ich finde das spannend mit dem Thema KPIs. Ich gebe dir da auch wirklich vollkommen recht. Die KPIs müssen so definiert sein, dass man sie halt auch nutzen kann. Also wir sprechen ja oft davon, wir nutzen ja jetzt für klassisches SEO, nutzen wir oft so Werte wie Systrix oder dann Ahrefs oder ganz, ganz stumpf Keyword-Rankings, ja. Ganz stumpf, wo ist das Keyword zu einem gewissen Tag, an welcher Stelle, ja. Und wenn man mit Kunden spricht, dann haben die dafür manchmal mehr, manchmal weniger Verständnis. Das, was sie nicht verstehen, ist, ja, warum sehe ich den Traffic nicht in Analytics direkt? Oder warum sehe ich das nicht direkt im Logfile oder sowas? Und dann finde ich es ganz spannend, weil, wenn wir jetzt gerade bei dieser KPI-Diskussion sind, diese KPI mit dem Keyword-Ranking, das ist eine KPI, die reporten wir zwar an die Kunden, aber auf der anderen Seite ist es natürlich für uns eine extrem gute KPI, für uns zu arbeiten. Ja, das ist, wenn du dir anschaust, so wie Ketten entstehen, ja, oder wie so auch so Management-Ketten entstehen, dann ist das natürlich nicht die KPI, die dem Geschäftsführer hilft, ja, von dem DAX-Unternehmen. Aber es ist genau die KPI, die uns ermöglicht, zu sehen, dass wir die richtigen Maßnahmen für die richtige Seite, für das richtige Keyword gesetzt haben, um dieses Keyword zu bewegen. So, und das ist mal so eine Base-KPI. Aber die hilft uns natürlich jetzt auch gar nicht weiter, um Traffic zu ermitteln. Aber dann danach ist halt die Frage, okay, was für eine KPI danach kannst du noch nutzen, die dir wirklich was aussagt? Wenn wir nämlich in die Google Search Console reinschauen, da würde mich auch deine Meinung interessieren. Ich finde, die Google Search Console ist natürlich eine ganz tolle Quelle an Informationen, aber sie zeigt alles immer extrem pessimistisch an. Ja. Also das ist immer, wenn ich da reinschaue, ich sehe, wir haben hunderte von Keyword-Rankings gewonnen, gefühlt in der Gesamtansicht der Google Search Console von dieser Website passiert immer gar nichts. Während es bei Ahrefs, SEMrush alles nach oben geht. Ja. Und da frage ich mich immer, ist das die KPI, die wir reporten sollten oder eine andere? I don't know.
Ja, so Leute wie du und ich, die eben aus der tiefen SEO-Welt kommen, für uns ist die Google Search Console ja Brot und Butter gewesen, ja. Und auch sehr robust gewesen im Vergleich zu anderen Messmethoden. Ne? Und deswegen haben wir auch heute, glaube ich, noch die Tendenz, dahin zu schauen. Aber Google hat eben auch nicht mehr ganz den Einfluss, den es noch hatte vor 2, 3, 4 Jahren. Ja. Mhm. Und mit den neuen AI-Systemen wird das jetzt auch nicht unbedingt besser werden. Deswegen, wir nutzen die natürlich und sie gibt uns einen Basisüberblick. Aber wie du gesagt hast, ja, man kann sie als pessimistisch sehen, gerade deswegen, weil eben viel Neues, was jetzt kommt, wo Bewegung drin ist, einfach nicht angezeigt wird. Ja. Und deswegen, weiß ich, wie du das siehst, aber ich denke, hier begleitend nochmal ein AI-Tracking aufzusetzen, ist absolut notwendig aktuell.
Ja, glaube ich auch. Also das ist ja, ich meine, ich glaube, dass AI-Tracking sich auch noch massiv entwickeln wird, von dem Punkt, wie es jetzt ist. Also nur kurz, um das zu klären. Die meisten AI-Trackings funktionieren so, man überlegt sich Prompts, meinetwegen auch AI-unterstützt und vielleicht auch Keyword-gestützt, aber man überlegt sich Prompts. Und dann lass es 10 bis 100 sein, irgendwie eine Anzahl. Und die fängt man dann an, täglich abzufragen auf den verschiedenen AI-Systemen. Was ganz, ganz schnell zu einer, und wir haben ja diese Zahlen, ja, ich habe das ja letztens gesehen in einem der Audits, da hatten wir dann 10.000 Data Points, ja. Also Das heißt, mehrere AI-Systeme, mehrere Prompts über mehrere Tage ergeben dann 10.000 Data Points. Da sieht man schon, wie schnell man da ist. Aber trotzdem ist es nur ein Snapshot, ein Mini-Snapshot aus dem, was passiert. Und vielleicht sind es auch nicht die richtigen Prompts. Vielleicht ist es nicht die richtige Tageszeit. Vielleicht hat die KI gerade was anderes geantwortet. Extrem spannend, wie unterschiedlich das ist. Das ist aber momentan das, was man promptet und man damit eine gewisse Sichtbarkeit für Brands abbildet. Das ist nicht der perfekte Weg, aber anhand der Kostenstruktur mit Tokens und sowas ist es momentan wahrscheinlich der einzige sinnvolle Weg, um die fehlende Infrastruktur für so ein Tracking momentan zu machen. Und ich bin mir sicher, es wird sich irgendwann ändern, aber so ist das Tracking momentan. Und diese KPI ist sehr ähnlich wie die Keyword-Ranking-KPI, eine sehr taktische KPI für jemanden wie uns natürlich auch, die direkt an dem Problem arbeiten. Das heißt, die KPI reporten wir natürlich auch oft nach oben und die Geschäftsführer finden es auch gerade sehr, sehr spannend, aber es ist eine sehr taktische KPI. Es ist nicht die beste KPI, aber es ist eine sehr taktische KPI, mit der wir operativ arbeiten können. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu verstehen, das operative Arbeiten, wenn man dort sich nur Analytics-Zahlen anschauen würde oder nur Google Search Console-Zahlen anschauen würde, die sich eh so extrem langsam verändern, könnte man gar nicht so präzise arbeiten. Weil die Daten einfach fehlen.
Auf jeden Fall, ja. Also was du eingangs angesprochen hast, ist eben dieser Probability-Faktor, ne? Dass du eben nicht weißt, wie oft du ausgespielt wirst, ja, sozusagen. Genau. Ja, also es kann sein, dass du sogar Top of Mind dabei bist, Top of Mind-Liste, aber du wirst eben nicht bei jeder Anfrage ausgespielt werden, ja. Wir sehen ja eben auch bei der Findung der Prompts schon die Herausforderung, wie du gesagt hast, ja, wir kommen aus einer Keyword-Welt und wenn ich mir anschaue, so in den frühen Audits, dass wir eben auch oftmals die Prompts noch sehr Keyword-nah formuliert haben, ne? Einfach reflexartig, einfach, weil wir uns gar nicht anders vorstellen konnten. Mittlerweile verstehen wir schon viel mehr, dass diese Prompts ja eigentlich eher eine Messsonde sind, ja, mit der wir mal einen Ping senden und mal schauen, was zurückkommt. Und dieses Zurückkommen soll eben idealerweise sein, dass du genannt wirst, genau da, wo dein USP ist. Also, wenn jemand Metallsägen für Linkshänder herstellt, sagen wir mal, ja, dann sollte der bei dem Prompt, wo kriege ich die beste Metallsäge für Linkshänder, sollte er idealerweise auch genannt werden. Da sollte er Top of Mind dabei sein, um jetzt mal ein sehr spezielles Beispiel zu kreieren aus dem Longtail-Marketing, ja. Da haben wir am Anfang den Reflex gehabt, das ist zu speziell, ja. Das ist ja ein Keyword, das wir zuschneiden auf unser Angebot. Das ist ja klar, dass wir genannt werden. Da haben wir kein Volumen. Das ist manchmal gar nicht so sehr entscheidend im Augenblick, ja. Du willst ja in AI-Systemen idealerweise für genau das genannt werden, was du auch anbietest. Das ist eigentlich die große Hürde, die die meisten Unternehmen oder die großen Hausaufgaben, die die meisten Unternehmen eigentlich machen müssen im Moment, ist ihr Geschäftsmodell, ihr Angebot sauber zu kommunizieren und zu übersetzen in AI-Systeme. Ja, das eigentlich SEO-Basisarbeit.
Es ist sehr spannend, weil du hast am Anfang so schön gesagt, nämlich dass es dann, dass im Prinzip das AI-System nimmt dich entweder oder nimmt dich nicht. Es ist nicht so, dass du, ach ja, wir sind auf Seite 8, sondern du bist auf 0, du bist 0 sichtbar. Das heißt, es gibt ein Consideration Set, was die KI als Empfehlung macht und das sind 3, mal sind es 5, wenn man Glück hat, sind es 8, aber es ist schon deutlich weniger. Meistens ist es irgendwie so 3 bis 5 und da merkt man, man hat nicht mehr die Top 10, man hat nicht mehr die Top 20, man hat Top 3, Top 5. Und das fand ich so schön, wie du das vorhin gesagt hast. Das ist wirklich, die AI verschärft dieses Thema einfach nochmal so viel stärker, dass wir da relevant sein müssen, dass wir auch KPIs haben müssen, aber jetzt kommt ja das Spannendste und zwar auch, dass die AI-Suche verschärft auch das Problem der Attribution nochmal mehr, weil was passiert denn, wenn Antworten gegeben werden, ohne dass sie einen Link drin haben? Und wir sehen ja wirklich tausende von Antworten jeden Tag aus unseren ganzen Audits. Und ich würde sagen, ein Großteil ist ohne Links. Also ein absoluter Großteil ist ohne Links und da kann gar nicht geklickt werden.
Absolut. Und das ist eben die große Herausforderung, die wir jetzt schon so zweimal tangiert haben, ein bisschen, ja, dass der reale große Input oder Impact von SEO-Marketing, der weit über das nackte Messen von Performance hinausgeht, für die Brand, fürs Geschäftsmodell, für die Kommunikation, ist jetzt schwerer identifizierbar geworden, ne? Ist schwerer verkaufbar auch geworden, muss man so sagen, ja. Und Entscheider, C-Level, ja, sagen wir jetzt mal, stehen hier vor der großen Herausforderung, auch Kosten, Aufwand rechtfertigen zu müssen. Ja, und wenn da dann die Klicks nicht mehr rangezogen werden können, wie wird das intern in Zukunft verkauft werden? Ja, und ich sehe, das muss ich pessimistischerweise sagen, eine große Zahl unternehmerischer Fehlentscheidungen jetzt vor uns. Es wird eine Welle unternehmerischer Fehlentscheidungen geben, weil viele eben sagen werden, klickgetrieben, performancegetrieben, lasst uns SEO-Budgets kürzen. Und das wird vielen Unternehmen schaden. Und das zurückzurollen nachher wird 2-3 Jahre in Anspruch nehmen, aber sie werden es zurückrollen müssen, weil der Impact von SEO, wenn er weg ist, umso stärker fühlbar sein wird. Ja. Und wie du sagst, also wir kommen in eine Welt ohne Klicks. Wenn Klick nicht mehr der messbare Faktor sind, dann müssen wir uns eben fragen, wie wirkt Marketing eigentlich? Also will ich als Firma eine Firma sein, die sich selbst nur nach Klicks misst? Du hast ja selbst gesagt, also was ist der Klick für den CEO am Ende des Tages? Er kann ihn als Forecast vielleicht verwenden, ja, aber er kann ihn nicht in Geschäftsberichten ausweisen oder irgendetwas. Das heißt, seine Aktionäre, seine Investoren oder so, die haben bei Klicks auch nicht gejubelt, haben noch nie gejubelt, sondern die wollen am Ende, dass Leistung gebracht wird, ne? Dass du deine Produkte, wie ich gesagt habe, deine Marke, deine Vision sauber kommunizierst, und dafür brauchst du richtig gutes Marketing, richtig clevere Leute, die Zahlen interpretieren können, die das entsprechend sauber auch verkaufen und für dich aufsetzen können. Und hier werden wir nach dieser Reinigungsperiode, die schmerzhaft sein wird, eben auch an den Punkt zurückkommen, wo gutes Marketing von cleveren Leuten wieder sauber gewichtet werden wird, ohne dass Klicks oder irgendwelche anderen Zahlen aus dem Tracking heraus die entscheidenden Faktoren sein werden, denke ich.
Ich meine, was wir ja ganz klar merken, ist, dass alle auf diesen KI-Zug quasi auch springen, alle wollen in der KI sichtbar sein. Was ich glaube, vielen noch gar nicht ganz bewusst ist, dass SEO die absolute Basis dafür ist, in der KI sichtbar zu sein. Ja? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, auch wenn die SEO-Tracking-Zahlen runtergehen, heißt es nicht, und zwar überhaupt nicht, dass SEO in der Relevanz für die KI-Suchmaschine sich überhaupt ein bisschen verändert. Jetzt nur mal ganz kurz innerhalb von 60 Sekunden erklärt, wie die KI-Suche funktioniert. Und zwar funktioniert sie so: Du hast ein absolut geniales Modell, ein Sprachmodell, was deinen Input versteht und deine Frage versteht. Daraus, wie als hättest du ein kleines Research-Team, die Frage, die du hast, in verschiedene Suchanfragen auffächert. Und dann, und das macht sie natürlich nur, wenn die Websuche aktiviert ist. Also man muss vielleicht auch unterscheiden von zwei verschiedenen Suchmodellen. Das eine ist, der sucht nur in dem vorhandenen Wissen, was es hat, in dem klassischen Foundation-Model. Dann ist die Frage sehr schnell beantwortet. Zum Beispiel, was ist 2+2? Das wäre so eine Foundation-Antwort. Aber sobald es um Sachen geht, wo die KI selber merkt, oh, vielleicht habe ich da nicht die richtige Information in meinem Foundation-Model, um Halluzinationen besser in den Griff zu bekommen, das ist ja das ganz Wichtige. Halluzinationen sind ja ein Riesenthema, und sie sind deutlich besser geworden, seitdem die KI nicht nur noch auf ihr eigenes trainiertes Modell zurückgreift, sondern in dem Moment, wo sie erkennt, das kann ihr Modell nicht wissen, und dann in das Grounding geht, das heißt also die Websuche bedient. Und das Witzige ist ja dabei, wenn die KI das nicht erkennt und im Foundation Model sucht, dann erzählt sie einem ganz lustige Dinge, zum Beispiel, wer ist der aktuelle Bundeskanzler? Wenn sie es nicht weiß, dann will sie wohlwollend einem einfach irgendwas erzählen, und das macht sie auch, und das ist dieses Halluzinieren. Im Grounding funktioniert es so, das ist wie so ein kleines Research-Team. Ein Fanning passiert von den Suchanfragen, und dann werden mehrere Suchanfragen gleichzeitig abgeschossen, teilweise sogar 10 Stück. Und diese Ergebnisse, die dabei zurückkommen, dann entscheidet die KI, welche sie verwendet. Teilweise kriegt die auch gar nicht die Website zurück, sondern kriegt sogar nur noch das Snippet zurück, was relevant für sie ist, wird dann verwendet, und daraus in einer ganz kurz generierten REC-Database wird dann daraus mit diesen Daten eine Antwort gebildet, die dann relevant ist. So, und wenn man das weiß, dann weiß man auch, wenn er die Google-Suche bedient und ich auf, weil ich SEO nicht mehr mache, auf Position 88 bin, dann werde ich wahrscheinlich nicht als relevantes Thema mit einbezogen, oder meine Seite wird nicht mit einbezogen. Aber wenn ich auf Position 1 oder 2 oder 3 bin, dann habe ich dafür eine viel größere Chance. Und deswegen ist SEO die absolute Grundlage für KI-Sichtbarkeit. Und wenn man SEO jetzt vernachlässigt, wird man in der KI auch nicht sichtbar sein. Ja? Wird deutlich schwieriger. Und wir sehen das wirklich. Wir haben viele Analysen gemacht. Und ich mache ganz, ganz viele KI-Analysen, und Oliver weiß es auch. Es ist eine Korrelation zwischen, wer gutes SEO gemacht hat, ist von Haus aus schon gut sichtbar in der KI-Suche.
Ja. Absolut richtig, ja. Das muss man so sagen. Also, wer in der Vergangenheit gutes SEO gemacht hat, ist in AI-Systemen nicht unsichtbar. Da braucht sich diese Sorgen auch nicht machen. Im Umkehrschluss muss ich auch sagen, dass viele meiner Freunde, die sich früher so mäßig dafür interessiert haben, was ich eigentlich gemacht habe, dann in den letzten 1-2 Jahren immer mal sagen, du machst doch SEO, oder? Ja, cool. Und oftmals kommt dann jetzt aber SEO ist ja jetzt tot, ne? Habe ich ja gehört. Ne?
SEO stirbt ja alle 6 Monate, deswegen.
Ist sowieso, ne? Aber jetzt kommt es noch wieder besonders. Und dann halt immer die Frage, aber weißt du denn, wie man in AI-Systemen eigentlich sichtbar wird? Mhm. Ja, und, ich meine, auch der Google-Bot, ja, der Crawl-Bot ist jetzt auch keine völlig artificially unintelligent gewesen oder irgendetwas, nee, sondern auch da war ja schon eine Intelligenz dahinter. Und wenn wir uns insbesondere im Themen wie strukturierte Daten anschauen, ja, was ja Brot- und Buttergeschäft heutzutage auf einer Webseite ist, ja, wenn du deine strukturierten Daten sauber machst mit Schema.org, ja, FAQs insbesondere, das ist das traumhafte Futter für AI.
Klar. Ja.
Also wenn du dann nochmal deine Daten gegroundet hast, dazu dann noch FAQ, eine FAQ-Seite und dann auch noch zu deinen Produkten, zu deinen Landingpage-FAQs hast, AI wird sich an deiner Seite bedienen und wird sich die Daten dort holen. Und ob du dann die Klicks siehst oder nicht, ist doch egal. Die Leute hören deine Marke. Bei manchen Systemen kriegen sie ja sogar den Link. Wenn sie jetzt Answer Engine hast, wie Perplexity oder so, kriegst du ja den Link sogar dazu. Aber ChatGPT, was jetzt wirklich sehr geizig ist mit Links, da hast du ja vollkommen recht, ja, muss man sagen, wenn deine Marke genannt wird in der Top-of-Mind-Liste, ja, neben zwei anderen Anbietern, top.
Ja, klar.
Was willst du Besseres haben? Ja? Und wenn du dann noch die Konsistenz über die AI-Systeme herstellst, also schaust, dass du wirklich, sagen wir mal, in den 3 bis 5 Top-Systemen sichtbar bist, dann hast du meiner Meinung nach deine Hausaufgaben gemacht. Ja,
ja, absolut. Ich glaube auch, dass es wird auch so sein, dass natürlich viele werden jetzt mit KI-Suchmaschinen suchen, ja, weil einfach die Antworten auch besser sind. Ja, nicht in jedem Case, also Maps noch nicht, aber in vielen anderen Cases schon. Und warum sollte man das nicht nutzen, was besser funktioniert? Deswegen, ich glaube, dieser Shift passiert und die Zahlen liegen, kann man so legen, wie man sie gerade hört, aber zwischen 20% und 30% des Traffics ist halt schon in den AI-Systemen drin. Und da kommt halt auch schon dann Volumen her. Jetzt sieht man den vielleicht nicht in den Statistiken. Und das Interessante ist, letztes Jahr auf der SMX München, also 2025, hatte, ich glaube, in dem Jahr war es, vielleicht war es auch das Jahr davor, ich bin mir nicht ganz sicher, hatte Rand Fishkin mit seiner Software gezeigt, wie viel Traffic da so fließt. Und es ist ultra wenig. Es ist ultra wenig, weil es Dark Traffic ist. Es ist Dark Traffic aus dem ganz einfachen Grund, die KI, ChatGPT besonders, zeigt dir die Brand an und gibt dir keinen Link. Ja, was machst du als nächstes? Du kopierst den Brandname, tust den bei Google rein und gehst dann direkt drauf. So, aber die Empfehlung ist nochmal viel stärker. Ja, die Empfehlung ist viel stärker. Und vielleicht ein Punkt noch von vorhin, von der Empfehlungsstärke. Das ist richtig krass geworden. Also, alle Menschen, oder nicht alle, ist vielleicht übertrieben, viele haben gelernt, Ads sind gekauft, wenig Vertrauen. Organic, viel Vertrauen. KI, ultra Vertrauen. Und da haben sie eine Studie gemacht, jetzt vielleicht außerhalb der Tech-Bible ein bisschen. Die Leute nehmen das, was die AI empfiehlt und kaufen das einfach. So, und das ist natürlich total krass. Das heißt also im Prinzip, SEO mag vielleicht Traffic verlieren, visuell im Analytics, aber in Wirklichkeit ist diese Quelle extrem wertvoll für die Vertrauensbasis, für KI und für den User. Und zweitens hast du die Wirkung einfach nur woanders. Und die Wirkung, wenn du in der AI-Suche bist, ist dann trotzdem da, weil du machst den Umsatz. Und das ist das Spannende, was wir auch gesehen haben. Wir sehen natürlich, wie der Traffic sich verändert, runtergeht, aber wir sehen es am Umsatz nicht und wir sehen es teilweise auch, wie der Umsatz steigt. Und das sind jetzt nicht die Hyperbrands, die 700 Offline-Stores haben, wo der Umsatz herkommt, ja, sondern es ist schon online getriebenes Business. Und da finde ich es einfach super spannend. Und Oliver, du hast es super schön gesagt, da werden jetzt einige Fehlentscheidungen treffen, weil die werden in die Analytics-Zahlen schauen. Die werden sehen, oh, SEO-Traffic geht runter. Ja, okay, dann investieren wir da nicht mehr rein. Ja, und dann 2 Jahre später, du kannst es nicht aufholen. Du kannst es nicht aufholen. Ich sage immer, SEO ist wie ein ETF oder wie ein Investment. Wenn du früh investierst, nimmst du die ganzen Ride mit. Und es wächst auch in dem Moment, wo du nichts weiter reintust, wächst es. Aber wenn du das auscashst, ja, dann ist it's gone. Ja? Dann kannst du nicht mehr weiter aufbauen.
Ich bin fasziniert. Also ich habe auch mal gesagt, der Blog ist so eine Art Content-Sparbuch. Habe ich
ja
immer gesagt.
Ja,
aber ich glaube, das trifft in die gleiche Richtung. ETF finde ich auch gut, ja. Also, so wie wir gesagt haben, ja, SEO, also wer den Erfolg von SEO nur an Klicks misst, hat SEO nicht richtig verstanden. Ja, also hat den Wert, den SEO bringt, nicht richtig verstanden und hat dann, logischerweise wird auch zu dem Fehlschluss kommen, dass SEO und AI sich nicht gegenseitig bedingen. Aber wenn ich sauberes SEO mache, was bedeutet eben, dass ich meine Marke, mein Angebot, meine Vision sauber darstelle, sauber kommuniziere, sauber publiziere, dann wirkt sich das natürlich auch positiv auf die AI-Systeme aus, die am Ende dann auch nur ein Effekt sind dessen, was ich gemacht habe. Ja, der Effekt wird auch in andere Richtungen natürlich wirken entsprechend. Und deswegen glaube ich schon. Ja, ich glaube, dass da viele rein zahlenbasierte Fehlentscheidungen getroffen werden. Aber sowas sind Marktbereinigungsfaktoren am Ende des Tages.
Das stimmt. Da gibt es immer wieder Opportunities dann für die, die es gesehen haben und dann da reingehen können. Absolut.
Ich glaube, Early Movers sind immer im Vorteil, würde ich sagen.
Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass dieses Thema KI-Suche, wie auch immer man es nehmen möchte, AI-Search, Geo, dass das auch eine große First-Mover-Advantage tatsächlich hat, weil jetzt die KI-Systeme zu beeinflussen, dass sie einen empfehlen, ist viel, viel einfacher, als es sein wird in 3 Jahren. Ja? Weil die lernen ja auch hinzu. Also was man ganz klar sehen muss, ist, wenn man Google versteht, wie der Google-Algorithmus entstanden ist, da haben die simpelsten Methoden, wie alle Keywords in das Keyword-Tag reinzuschreiben, und zwar doppelt und dreifach, haben funktioniert vor 15 Jahren. Ja? Das ist jetzt natürlich nicht mehr der Fall, weil das System wirklich sehr gut geworden ist. Aber diese ganzen Schutzmechanismen, die fehlen noch in den KI-Systemen. Die werden zum Teil durch die Google-Suche, durch die sehr, sehr perfektionierte Google-Suche geschützt. Aber das KI-System selbst ist noch sehr, sehr anfällig für, ich sag mal, Manipulation oder Optimierung. Ja? Und deswegen, wenn man das jetzt macht, hat man noch eine große Chance. Wenn man es später macht, wird es deutlich schwieriger. Und man holt diesen Vorsprung, den die anderen haben, auch den Wissensvorsprung im Unternehmen, aber auch in der betreuenden Personen, ja, Agentur oder Beratung, den holt man nicht mehr so schnell auf, weil es einfach auch eine Learning Curve ist, die jetzt gerade stattfindet. Deswegen, ich halte es immer für sehr sinnvoll, und ja, das Witzigste ist ja, die Basics, die vor 15 Jahren für SEO gelten haben, die gelten ja auch immer noch heute. Ja, es ist immer noch guter Content, gute Technik, gute Verlinkungen, und das Ganze sauber aufzusetzen und gute Backlinks ist immer noch ein Thema, was auch heute noch funktioniert und dann die Basis für KI-SEO baut, ja.
Das ist perfekt, wie du das eigentlich auch sagst. Ja, das, ich meine, Backlinks, wie oft haben wir darüber schon gesprochen, ja, und wie viele Google-Updates kamen uns schon, die uns alle schwarz auf weiß versichert haben, dass jetzt Backlinks nicht mehr so wichtig sind, ja. Und im Endeffekt, ich glaube, sie sind eher wichtiger geworden. Also zumindest, wenn du qualitativ hochwertige Backlinks hast, ist das eher noch besser wichtiger für dein Ranking geworden, als es in der Vergangenheit der Fall war. Mhm. Wie ist das bei AI-Systemen? Es ist kein Backlink mehr. Also der Backlink ist nicht mehr so erforderlich, aber die Drittquellen sind immer noch wichtig. Ja? Also heutzutage ist der Link hat ein bisschen an Bedeutung verloren, aber das Kontextuelle und das semantische Nennen deiner Marke in der Nähe von entsprechenden Keywords auf Drittquellen ist wichtiger geworden. Und da schließt sich jetzt der Kreis zu dem, was du auch gesagt hast. Wir sind aktuell noch in einer Phase, in der halluziniert wird. Also es kann sein, dass du deine Marke online gar nicht findest. Und es kann online sein, dass du deine Marke findest in einem völlig anderen Zusammenhang. Ja. Weil vielleicht auf irgendeiner Drittquelle irgendjemand sich in einem Forum abfällig geäußert hat oder dich falsch verstanden hat oder so. Und AI bezieht das eher ein. Und das ist aktuell eben auch Arbeit, die geleistet werden muss. Ja, wenn ich festgestellt habe, dass ich jetzt sichtbar bin, wie bin ich sichtbar? Ja. Wie werde ich genannt? Im Kontext von was werde ich genannt? Wer sind meine angeblichen Mitbewerber und so? Und das ist jetzt die richtige Phase, um das zu korrigieren, bevor es skaliert, bevor unendlich viele Besucher über AI auf meine Seite kommen oder meine Produkte wollen. Und gut, Agentic Commerce brauchen wir heute noch nicht zu targetieren.
Ja, genau. Ja.
Aber wenn das kommt in 6 bis 12 Monaten, ist noch ein ganz anderes Thema, wenn die Leute den Checkout direkt in den AI-Systemen machen, ja?
Ja, absolut. Absolut. Ich hab noch ein schönes Beispiel noch kurz für Halluzination mitgebracht oder Fehlinformationen. Ich habe einen Dachträger gerade auf mein Auto gebaut, VW-Dachträger auf dem VW, und habe den zum ersten Mal angebracht. 8 Jahre lang den Dachträger gehabt, zum ersten Mal angebracht, gemerkt, dass mir Schrauben fehlen, erstmal zur Werkstatt gefahren, Schrauben geholt. Aber das Spannende ist eigentlich, ich habe den festgeschraubt und mir gedacht, wie fest muss der wohl angezogen werden? Hab KI gefragt, und die KI war so, ja, ist wichtig, dass nicht, also ich habe ChatGPT gefragt, hat gesagt, nicht zu fest anziehen, aber auch nicht zu locker. Das war mir schon klar, ja, sonst fliegt das Ding ab. So. Dann habe ich gefragt, gibt es denn eine Newtonmeter-Angabe? Und ich habe auch das spezifische Fahrzeugmodell eingegeben und alles. Und dann sagt er mir, ja, zwischen 4 und 6 Newtonmeter. So. Und dann sagt es, um genau zu sein, 5 Newtonmeter für dein spezifisches Modell. So. Jetzt bin ich gerade gefahren mit dem Auto. Und ich habe das Schiebedach aufgemacht und gucke so nach oben. Und man sieht den Dachträger so von unten. Und da steht ganz direkt runter, weil die KI hat gesagt, für dein spezifisches Modell ist ganz klar im Handbuch 5 Newtonmeter. Mhm. Steht 9 Newtonmeter. Nur einfach mal, und das ist jetzt keine irrelevante Information, ja, weil zwischen 5 und 9 Newtonmeter liegt schon ein bisschen Unterschied. Ich wollte nur sagen, das ist immer ganz spannend, wie so KI-Systeme dann auch falsche Informationen rausgeben. Und es wäre wahrscheinlich auch ein anderes Ergebnis gewesen, wenn ich da Thinking Mode angemacht hätte. Es war jetzt nur Fast Results. Aber deswegen, man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein, was da rauskommt. Aber trotzdem wird diese Revolution nicht aufhaltbar sein, weil hätte ich nicht das Schiebedach aufgemacht und nach oben geguckt, hätte ich jetzt 5 Newtonmeter eingestellt. So, das ist einfach mal die Realität. Und aber was können wir denn jetzt tun, wenn wir jetzt ja, da draußen sind und wir haben eine coole Brand. Wir sehen, Organic sinkt. Wir wissen eh nicht, SEO kann man so schwer messen und muss auch fairerweise sagen, wird auch viel Unsinn verkauft. Muss man auch fairerweise sagen. Also es wird viel Hokuspokus da draußen verkauft. Was können wir jetzt tun, um da ein bisschen mehr Kontrolle über das ganze Thema zu bekommen und vielleicht einfach ja, SEO besser einzuordnen, KI-Search uns vorzubereiten, sodass wir da dann, ja, uns einfach vorbereiten können auf die Zukunft und unseren Umsatz halten, unseren Umsatz steigern können, ohne vielleicht da zu verkrampft zu sein. I don't know.
Also zu dem Dachträger fällt mir auf jeden Fall noch ein und der Gedanke kam mir öfter so bei diesen KI-Halluzinationen. Wir haben ja früher immer gesagt, überzeugendes Auftreten bei totaler Ahnungslosigkeit.
Weil das macht die KI immer.
Genau, je größer die Halluzination ist, ne, desto selbstsicherer sagt sie dir, guck, ich habe das Handbuch vor mir liegen, sind 5 Newtonmeter, leg los. Und du fährst dann und der fliegt ab unterwegs. Ja,
genau.
Ja, also was wir machen können, wie wir schon gesagt haben, also auf jeden Fall nicht die Basisarbeit lassen, das ist auf jeden Fall das Wichtigste und wir sollten neue KPIs finden, wir sollten auditieren, da insbesondere, wo wir noch wenig Einblick haben, wie die Marke aktuell sichtbar ist in den AI-Search-Systemen, auditieren, um da auf jeden Fall am Anfang schon mal eine Übersicht zu haben, KPIs daraus ableiten, damit wir etwas Forecast-nahes schaffen können. Aber am Ende des Tages muss auch klar sein, Marketing, Kommunikation und Zahlen. Und wenn die Umsätze stimmen, wenn die Umsätze steigen und da Wachstum da ist und ich habe jetzt kein Lifestyle-Produkt, das super emotionalisiert, dann kann ich davon ausgehen, dass das SEO gewesen ist, dass das Wachstum geschaffen hat. Wachstum muss immer irgendwo herkommen, ne? Cause and Effect. Also wenn ich den Effekt habe, dass ich mehr Umsatz habe, dann kommt das auch nicht von ungefähr, sondern in der Regel ist da schon SEO stark dran beteiligt. Das als an Geschäftsführer hier auf jeden Fall, an diejenigen kaufmännischen Leiter auch, die berichtspflichtig sind, da auch mit den Zahlen weiterhin mit stolzer Brust vorzugehen, auch wenn vielleicht die Klicks nicht mehr so messbar sind und hier nicht mehr als Forecast-Instrument dienen können. Und dann einfach am Geschäftsmodell orientiert, auch im Austausch mit uns, neue KPIs schaffen, die dann entsprechend die Sichtbarkeit abbilden können und den Erfolg auch abbilden können.
Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Ich meine, das Thema ist ja nicht neu. Ich glaube, wenn man einen Wetterdienst hatte, in den 2000ern war das sensationell und dann kamen die Wettereinblendungen von Google selbst. Ich glaube, das hat einfach 90% des Traffics aufgefressen. Ich bin mir sicher, dass es viele Webseitenbetreiber und Businessbetreiber gibt, die von Informationscontent leben und denen genau das auch sehr, sehr hart reinspielt. Aber wenn man ein gutes Produkt hat und man den Marketingmix auch ein bisschen versteht und den Kunden versteht, weil ich glaube, eine der Sachen, die auch super wichtig ist, diesen Kundennutzen, ja, und für wen ist das Produkt klar auf der Website rausarbeitet, ja, wirklich klar rausarbeitet, ist es etwas, was die KI verstehen kann und einem besser empfehlen kann. Und das ist etwas, was auch selten gemacht wird, ja. Die Website macht irgendwie, das Produkt macht alles, ja, und das macht es irgendwie so halb und dann kann es auch nicht eingeordnet werden, sondern eine klare Positionierung im Markt macht extrem viel Sinn und die Verifizierung von externen Quellen, ne, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass das einfach verifiziert wird und man nicht einfach nur irgendwas behauptet. Und das führt dann dazu, dass man sichtbar ist und dann macht man auch den Umsatz. Und ich glaube auch, dass man den Traffic-Mix, der verändert sich halt immer. Und wir haben ja im Vorfeld so ein paar schöne Takeaways aufgeschrieben und die möchte ich kurz mitgeben. Und zwar das eine ist, sinkender Organic Traffic ist ungleich sinkender SEO-Wirkung. Die SEO-Wirkung bleibt gleich. Und ich kann mir sogar eine Zeit vorstellen, wo Google auf den KI-Modus umschalten wird und SEO, also die 10 blauen Links nicht mehr, die gibt es nicht mehr. Ich weiß nicht, wann es sein wird, aber ich kann mir das vorstellen, dass es so sein wird. Das wird aber nicht bedeuten, dass wir mit SEO aufhören, sondern es wird bedeuten, dass wir dann im Hintergrund die Webseiten bauen und ranken lassen, optimieren, damit sie weiterhin für die KI-Suche vorbereitet sind. Ja? Und das ist das Verrückte. Das heißt, selbst wenn wir da keine Rankings mehr haben, wird die SEO-Wirkung jetzt, so wie das System momentan funktioniert, nicht nachlassen. Und Direct Traffic enthält heute massiv fehlallokierten Organic-Wert. Das heißt also, ganz viel von Organic-SEO ist in Direct drin. Das heißt, wenn man sagt, oh, Direct macht so viel Umsatz, ja, das ist der Traffic-Mix. Da ist natürlich auch Meta-Branded-Traffic drin, ja, weil jemand hat das Ad gesehen und dann geht er da drüber. Das ist halt die User-Journey. Aber das ist einfach ganz wichtig zu verstehen, dass sinkende Traffic-Kanäle nicht bedeuten, dass die Sinkung wirkt. Ich habe dafür noch ein ganz, ganz tolles Beispiel mitgebracht aus der Corona-Zeit. In Corona sind sehr viele Firmen in den Panikmodus gegangen und haben dann angefangen, Kosten zu sparen. Und es ist ganz interessant, der erste Ort, wo man Kosten spart, ist Marketing. Weil es so einfach ist. Weil man drückt ja im Prinzip eigentlich nur auf den Knopf. Ja, dann sind die Ads aus und dann feuert man noch die Agenturen und sowas und dann sind die alle weg. Ja? Und dann denkt man sich, ey, krass, passiert ja gar nichts. Ja, natürlich nicht. Weil je länger die User Journey ist, passiert natürlich nichts. Weil die Leute, die in der User Journey schon angefangen haben, die beenden ja ihre User Journey noch. Und wir als Menschen sind extrem schlecht, mit Zeit umzugehen und extrem schlecht, Kurven zu verstehen. Ja, also wir können 1 plus 1 gut verstehen, aber wir können nicht exponentielle Kurven verstehen. Und was da passiert ist, 6 Monate später plötzlich bricht das Geschäft komplett ein. Und also, was ist passiert? Was haben wir anders gemacht? Keiner denkt mehr davor, dass er vor 6 Monaten die Werbung ausgeschaltet hat oder reduziert hat. Und das ist in Corona ganz, ganz vielen Firmen so passiert. Und wir haben es jetzt auch schon mal gesagt, das Aufholen ist dann schwieriger. Ist aber völlig egal. Bis das dann wieder läuft, wenn man die Werbung wieder angeschaltet, dauert auch wieder eine Zeit. Deswegen, ich habe es ganz, ganz oft in der Zeit, wo ich jetzt auch Marketing arbeite, einfach immer wieder gesehen, Firmen schalten Marketing aus, passiert nichts, sagen, ja, war die richtige Entscheidung und dann holt sie irgendwann wieder ein. Und das bei SEO ist es auch ziemlich tough, deswegen auch bei Relaunches, bloß nicht den Relaunch irgendwie hinklatschen, sondern immer mit SEO-Betreuung, damit man da nicht das Aufgebaute verliert. Aber das ist einfach nochmal so ein Punkt, wo ich mir denke, hey, das muss man einfach gehört haben, dass man da nicht einfach sagt, ja, ich schalte es aus und dann passiert ja nichts, sondern es passiert halt nachgelagert. Und deswegen SEO nur über Klicks zu bewerten, ist strategisch auch extrem gefährlich. Sondern es ist ein Mix aus Positionen, ist ein Mix aus auch der dauerhaften Arbeit an SEO, neue Sachen wieder zu implementieren, die kommen. Und SEO ist auch nicht nur ein reiner Kanal, sondern SEO hat auch ganz viel integrativ mit Website-Gestaltung, Content zu tun. Also nicht, ich meine jetzt nicht Webdesign, ja, sondern dass die Informationsarchitektur der Website und was die Firma ausmacht, die Kommunikation mit den Beratern dort, das ist viel mehr als das. Wir machen ja auch ganz viel, Oliver und ich haben ja dann Projekte, wo wir Internationalisierung machen, ja, wo wir Domainberatung machen, wo wir uns überlegen, wie können wir bestimmte Brands zusammenführen, ja. Und dann bei so Zusammenführungen zum Beispiel entstehen wieder Probleme. Die KI kennt noch den alten Brandname, aber hat den neuen Brandname noch nicht verstanden. Und solche Themen kommen da auf, ja. Und das ist dann einfach, das ist ja nicht nur Meta-Ads in dem Sinne, ja, und ich rufe meinen Meta-Associate ein. Nein, das ist dann die Optimierung von diesem Konstrukt der Website, was halt dann auch extrem wichtig geworden ist.
Absolut richtig, ja, das ist das, was Sie auch gesagt haben, dass SEO ist eben sehr datengetrieben. Ja, auf der einen Seite haben wir zwar in der Auswertung jetzt nicht mehr oder wir haben nicht mehr in der Erfolgsmessung diese Daten, aber trotzdem ist ja das, was wir tun, unheimlich datengetrieben. Ne? Und deswegen ist der Impact auf das Geschäftsmodell und auf den Erfolg des Geschäftsmodells eben auch so unheimlich stark. Ja, und deswegen ist es auch so eine schwerwiegende Fehlentscheidung, an der Stelle zu sparen. Absolut richtig. Ja, ich wollte noch bei dieser Gelegenheit nochmal, weil du jetzt auch gesagt hattest, eben das mit dem, dass die Klicks wegfallen, ne? Dass man hier dann auch nochmal ein bisschen differenzieren muss zwischen denjenigen, die ein Produkt haben, ja, die also vielleicht physisches Produkt anbieten und denjenigen, die ein reines Infoangebot haben, ja. Also vor 10 Jahren haben Blogs schon Probleme gehabt, ne? Aber das wird jetzt auch nicht besser werden. Auch kleine Nischenseiten und sowas werden noch weiter unter Druck gekommen. Ja? Dropshipping und solche Sachen wird noch schwieriger werden. Auf der anderen Seite all diejenigen, die ein gutes Produkt haben, ja, die in gutes SEO investiert haben, um ihr schon gutes Angebot noch besser zu transportieren, die werden auch in AI nicht leiden, wie du gesagt hast. Ne? Also wenn du dann von der AI das Produkt empfohlen bekommst, das ist ja nicht schlechter für den Marketer am Ende des Tages, sondern es kann ja den Entscheidungskorridor nochmal weiter verengen. Wichtig ist also nochmal eine Zahl, an die ich mich erinnere, ich glaube, das ist aber schon von 2023 gewesen, da war eine Statistik, dass 86% aller Online-Suchen bei Google beginnen.
Krass.
nagel mich nicht fest auf die Zahl, aber es war was in den 80ern gewesen. Ne? Und das erklärt auch, warum dieser Mismatch und diese Fehlattribution einfach über so viele Touchpoints geht eigentlich. Ne? Ja. Weil wenn wir noch gar keine Ahnung vom Thema haben, wir geben es bei Google ein.
Ja.
Und wenn dann eben 10 Schritte später der Kauf steht, dann haben selbst wir als Konsumenten schon vergessen, dass wir am Anfang eine Google-Suche gemacht haben. Und der zweite Faktor, der dann auch nochmal reinspielt, ist, dass ja die Webseite eigentlich heutzutage bei den meisten mittelständischen Unternehmen der Vertriebshub geworden ist. Ja, du hast Social-Media-Kanäle, die aber alle irgendwie dann entweder in die eine Richtung rauslaufen von der Webseite oder darauf einzahlen auf die Webseite. Manch einer hat dann den Online-Shop direkt dahinter geklemmt. Also wer SEO vernachlässigt, vernachlässigt die Webseite. Ja, also eine Webseite funktioniert nicht über Developer und Designer, sondern du brauchst halt auch jemand, der die Architektur dahinter baut und der dir auch sagt, wie viel Klicktiefe du dir erlauben kannst, bis es zu deinem Produkt geht oder so. Ja,
ja, der das Ganze orchestriert. Mag ich das Wort. Genau, absolut richtig. Ich habe das auch versucht, vorhin rüberzubringen, hat nicht so genau geklappt, aber genau das ist der Punkt. SEO sitzt ganz oft, oder die Suchmaschinenoptimierer sitzen ganz oft in der Schnittstelle zwischen Product, Webdesign, Technik. Manchmal auch Geschäftsführung. Natürlich auch den Leuten, die im Prinzip verantwortlich sind für das Geschäft. Das ist ganz, ganz spannende Schnittstelle und das war schon immer. Ja. Es war nicht einfach nur eine separate Landingpage, wo man separat Ads drauf geschalten hat. Das ist auch ein ganz eigener Skill. Ja. Und ich meine, wir sind natürlich heavily SEO-biased, das darf man nicht vergessen. Ne? Wir lieben SEO, aber wir nutzen ja auch andere Kanäle. Ne? Wir selber in der User Journey für uns, für Voxo, verwenden ja auch YouTube. Social Media, Newsletter Marketing. Ja, wir nutzen ja all diese Systeme. Warum? Weil wir natürlich wissen, der Kunde kommt nicht nur, weil er einmal AI SEO eingetippt hat und wir auf Position 1 oder 2 sind oder SEO-Beratung eingegeben hat und wir sind auf Position 1 oder 2, dass er da draufklickt und dann sofort die Anfrage stellt. Nein, ich rede ja auch mit den Kunden und das ist jetzt ja auch vielleicht nicht das Kaugummi, was man kauft, ja, weil es sicherlich auch eine Überlegung wert ist, aber die Kunden, die ich gefragt habe, ja, die sind auf uns aufmerksam geworden und dann haben sie geschaut. Sind die überhaupt legit? Können die überhaupt was? Dann haben sie sich manchmal den Podcast angehört, dann haben sie auf der Website geschaut, dann haben sie mal geguckt, ob wir irgendwo mal gefeatured worden sind, ob wir mal irgendwo gesprochen haben. Und so baut sich dann das Vertrauensbild auf und dann hat man irgendwann ein Telefonat mit denen. Ja? Und das ist die Realität, ja, da draußen. Und deswegen, ich finde es deswegen auch wichtig, einfach, dass man diesen Marketing-Mix, und wir haben manchmal Kunden, die dann sehr hart sind, ja, also sehr, sehr hart gegenüber den Zahlen und den Channels, und zwar nicht auf einer normalen Cost-Use-Basis, sondern quasi wollen sie den SEO-Kanal genauso einordnen wie einen Meta-Kanal. Mhm. Und Meta-Kanal nicht bewertet über Analytics, sondern Meta-Kanal bewertet über die Zahlen im Meta-Ads-Manager. Und das ist halt unfair, weil die Zahlen sind ja komplett anders. Ja, also die Zahlen sind auch falsch, außerdem meistens im Meta-Ads-Manager. Und ja, das funktioniert halt nicht. Aber ja, total spannend auf jeden Fall. Vielleicht noch einmal Thema Praxis, was wir so richtig beobachten. Oliver, gib da noch mal gerne einen Insight zu, was du beobachtet hast und einfach noch mal zum Thema Direct Traffic, Attribution und SEO abschließend vielleicht, dass wir noch mal einfach noch mal wirklich sagen, was wir sehen und was man da mitnehmen kann.
Ja, also was ich auf jeden Fall den Entscheidern hier nur mitgeben kann, ist die unterschiedlichen Messkanäle, die unterschiedlichen Tracking-Systeme eben im Zusammenspiel auch zu beobachten. Klassischer Fall ist eben, dass wir bei Unternehmen teilweise eben in Google Analytics, der einen Organic-Kanal gibt nach oder hat wenig Wachstum beispielsweise. Und auf der anderen Seite sehen wir eben den Direct-Kanal, wie wir gesagt haben, der ein unheimlich starkes Wachstum hat. Und dann muss man sich hier nach der Plausibilität fragen, ja. Also wo kann so ein Direct-Wachstum herkommen?
Ja.
Wenn ich jetzt gerade, sag ich mal, bei Bayern München vorne so Trikotwerbung geschaltet habe für meine Firma, ja, dann kommt das, ne? Oder in der Formel 1 jetzt irgendwie ein Team sponsore, ja, dann kann das sein. Oder ein klassisches anderes Beispiel ist bei der vor der Tagesschau, vor dem Wetter da nochmal die Werbung schalten. Ja, klar, dann gehen meine Webseitenzugriffe natürlich hoch, weil die Leute das tatsächlich in die Browserzeile, in die Adresszeile eingeben. Aber in allen anderen Fällen ist das SEO. Das muss man so direkt sagen. Also so einen Impact auf das geschäftliche Wachstum, dass die Direct-Zahlen so direkt hochgehen, hat nur SEO.
Ja.
Mittelbar und unmittelbar. Und zur weiteren Plausibilisierung auf jeden Fall noch die Google Search Konsole hinzuziehen. Hier kommt es ein bisschen darauf an, in welcher Branche ich tätig bin. Also wir sehen teilweise eben in manchen Branchen auch schon stark sinkende Klickzahlen jetzt in der Google Search Konsole. Aber das betrifft oft, sage ich mal, Dropshipping und kleinere Online-Shops. Aber das wird auch nochmal ein Thema, was wir wahrscheinlich nächstes Jahr dann nochmal in einem Podcast behandeln können. Aber so können wir im Moment auf jeden Fall Entscheidern nur empfehlen, sich ein Gesamtbild zu verschaffen, in dem unterschiedliche Messlogiken verwendet werden, sowohl die Google Search Konsole als auch Google Analytics. Wir nutzen, glaube ich, noch SEO Crawl als Ergänzung, cool. Ne, um nochmal die Google Search Konsole, die Robustheit der Google Search Konsole zu nutzen. Aber diese 16 Monate, die uns dort als maximaler Timeframe geboten werden, zu strecken. Timon, das war ein sehr guter Entschluss auch, denke ich, das nochmal mit einzubringen.
Vor allem kannst du auch die Zahlen nochmal besser rausarbeiten. Das Problem ist ja, bei der Google Search Console sieht es immer aus, es geht immer hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, und du erkennst gar keine Linie. Und SEO Crawl macht mal wenigstens mal ein Flattening auf die Monate und auf die Wochen, ja, das kannst du dann einstellen, und dann siehst du eine Tendenz, die siehst du ja in der Google Search Console nicht, das meine ich auch mit pessimistisch, ne? Und SEO Crawl erlaubt es mir, Vergleiche mal zwischen 2 Jahren zu machen oder 3 Jahren zu machen, und das ist einfach Gold wert, weil da kann man einfach auch mal zum Kunden gehen und sagen, ja, das sieht jetzt alles so aus, aber schau mal, wir sind doppelt so hoch wie vor 2 Jahren.
Ja? Genau. Ja, also ich muss sagen, in der Google Search Konsole haben sie dieses Feature jetzt ausgerollt vor 2-3 Wochen. Also du kannst es jetzt auch glätten.
Ach, endlich.
Auf wöchentlich, ja. Und es ist in der Kundenkommunikation 10.000 Mal besser. Ja. Weil wenn du schnell mal irgendwie zeigen willst, dass es läuft, nimmst du die Google Search Konsole. Robuste Daten kann dir keiner großartig reinreden, und du hast auch nicht dieses Cookie-Problem beispielsweise bei Google Analytics. Ja. Und ergänzend auf jeden Fall relativ frühzeitig in Richtung AI-Audit gehen. Ein gutes AI-Audit machen, idealerweise eben mit einem Tracking aufsetzen. Wir nutzen Peak AI, ist unser Favorit in dem Bereich. Die Daten sind gut. Wir können was damit anfangen. Die Kunden können auch was damit anfangen. Ist nicht ausreichend, ein Tracking allein. Deswegen, wie gesagt, auditieren wir das. Und in der Zukunft, vielleicht hier auch nochmal ein kleiner Ausblick, es wird ja noch herausfordernder werden. Ich meine, was wir im Augenblick anschauen, ist eigentlich nur die Prompt Surface Visibility, ja. Also wie viel du eigentlich bei relativ noch angebotsnahen Prompts ausgewiesen bekommst. Aber AI hat ja auch ein Informationsjourney, die integriert ist, die viel länger ist als das, was wir in SEO kennen, wo es so Suche, Entdecken, Klicken und so gewesen ist, ne? Aber jetzt hast du ja diese edukative und Informationsjourney, also der Nutzer lernt ja unterwegs, also der kann anfangen ganz vorne, noch gar keine Ahnung haben vom Thema, und AI kann ja selbst dir dann auch noch Schlaglichter geben, Ideen geben, sagen, du solltest dich auch noch darüber informieren, du solltest dich auch noch über das Thema Steuern informieren oder darüber, wenn du dich zum Beispiel gerade selbstständig gemacht hast oder irgendetwas. Also im Gegensatz zur zweidimensionalen SEO Suche in der Vergangenheit oder Google-Suche in der Vergangenheit wird über Query-Expansion kannst du später genannt werden, obwohl du ursprünglich nicht nach dir gefragt worden war. Also dein Angebot kann von der AI selbst ins Spiel gebracht werden. Genau. Das heißt, AI-Audits müssen in Zukunft das auch auswerten können. Ja? Wenn du später in der Informationsjourney von AI ins Spiel gebracht wirst, ist das natürlich Gold wert, ja, für dich als Anbieter, und da willst du hin. Also auch da nochmal Zukunftsmusik, das ist etwas, woran wir jetzt auch nochmal arbeiten, das wollen wir also noch in der Richtung weiterentwickeln, ja.
Oliver, vielen lieben Dank, dir ein sensationelles Schlusswort, muss ich ganz ehrlich sagen, und an euch Zuhörer kann ich natürlich nur sagen, danke fürs Zuhören. Wenn ihr bis zum Ende geblieben seid, habt ihr natürlich noch die krassen Goldnuggets bekommen, das muss man auch mal sagen, und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, einen Kommentar und ein Abo da, das freut uns natürlich echt massiv, muss ich ganz ehrlich sagen, und wir providen natürlich weiterhin sensationellen Content, und wenn ihr natürlich uns erreichen wollt, wie gesagt, da findet ihr uns auf der also ich wollte schon www sagen, aber das sagt man ja gar nicht mehr, voxo.com, oder schreibt uns, wie gesagt, auf LinkedIn, da findet ihr uns auch, uns beide, und dann kann man immer drüber sprechen, ob man euch helfen kann, und wir sind da auch, wie gesagt, immer sehr objektiv tatsächlich, weil wenn ich etwas, mal eine Seite sehe, die viel sinnvoller wäre zu bewerben mit Meta-Ads, dann sage ich das auch, ja, das ist immer so ein Thema, wo ich sage, ja, also zum Beispiel so ein D2C-Brand, ja, Fashion, da macht SEO ganz, ganz selten Sinn, ja, außer dass irgendwas wirklich Uniques, wonach gesucht wird und Suchvolumen da ist, aber meistens ist es echt schwierig. Und aber für die Themen, die wir haben, so die, sag mal, beratungsintensiveren Themen, B2B-Produkte, Healthcare, da ist das so unfassbar wertvoll. Besonders Healthcare darf ja ganz oft gar nicht beworben werden auf Ads. Und da ist SEO einfach unerlässlich. Naja, in diesem Sinne, wir haben lange über das ganze Thema gesprochen. Ich glaube, das war ein sehr, sehr cooler Impuls. Deswegen nochmal vielen, vielen, vielen lieben Dank, Oliver, für deine Zeit. Und wir sehen uns ganz bald, wenn es wieder heißt Marketing Meets Technology. Und bis ganz bald.
Super, ganz vielen Dank, Timon. Bis bald, ja.
Das war's für diese Folge von Marketing Meets Technology. Bis zum nächsten Mal.